MDR Kultur. Glaubenssachen.
Wie ist ein ewiges Leben vorstellbar? Ein Versuch, weltlich zu verstehen, was religiös geglaubt wird. Eine Sendung von Wilhelm Schmid.
Es erfasste mich, als ich am Grab meines Vaters stand. Wind wehte mir ins Gesicht. Ein Hahn krähte irgendwo. In der schwarzen Erde des Grabes verströmten Gedanken ihren melancholischen Duft, Stiefmütterchen, Pensée im Französischen. Da gingen mir Gedanken durch den Kopf, über das Leben, über das Weiterleben nach dem Tod, an das mein Vater glaubte. Wie ist ein ewiges Leben vorstellbar? Erinnerungen an meinen Vater lebten wieder auf, an seinen ruhigen Ernst, sein frohes Lachen bis in den Tod, als er zu meinen Geschwistern, die bei ihm waren, sagte: Ich zeige euch jetzt, wie man stirbt. Sein Christsein war ein ganz einfaches. Überall in der Natur war das Wirken Gottes zu sehen. Mein Vater starb in der tröstenden Gewissheit, für immer und ewig seine Heimat in dem kleinen Tal zu haben, das er so sehr liebte. Eingebettet in die Natur, der er sich zugehörig fühlte, umgeben von den Geräuschen des Alltags, die ihm vertraut waren, auch des Verkehrs, der am Friedhof vorbeirollt. Sein Tod ist nun viele Jahre her, aber an diesen Ort, an dem ich selbst aufgewachsen bin, kehre ich gerne zurück, um meinem Vater zu begegnen, mit ihm zu sprechen, ebenso mit meiner Mutter, die lange schon neben ihm liegt. Aber sind sie wirklich hier? In diesem Grab? Wo könnten sie sein? Gerade zu aller Seelen und mit Blick auf den Ewigkeitssonntag stellen sich solche Fragen von Neuem. Als ich einmal mit meiner damals 9-jährigen Tochter am Grab war, begann sie leise in sich hinein zu weinen. Ich fühlte mit ihr, sie vermisste ihre Großeltern sicherlich sehr. Aber sie sah mich an. Weil du einmal nicht mehr da sein wirst. Ja, sagte ich verblüfft, so wird es sein. Ich wollte ihr nahebringen, dass das Leben gerade deshalb so schön ist, weil es irgendwann zu Ende geht, und dass das Zusammensein so wertvoll ist, weil es nur für begrenzte Zeit möglich ist, jedenfalls in diesem Leben. Und dass sie so, wie ich den Tod meiner Eltern überlebte, meinen Tod überleben wird. Aber das half ihr nicht weiter. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass es den Tod gibt. Und dass er das Leben mit den liebsten Menschen begrenzt. Ein entscheidendes Stück der kindlichen Unbefangenheit verliert sich mit dem Wissen vom Tod, ganz so, wie die Kindheit der Menschheit davon durchbrochen wurde. Wie damit umgehen, dass das Wissen um die Vergänglichkeit des Lebens so traurig machen kann? Ich wusste damals nicht weiter und sang ein Lied. Aber meine Tochter konnte sich erst beruhigen, als sie das nächste Spiel entdeckte. Vermutlich seit unvordenklicher Zeit behilft sich so das menschliche Leben. Sie selbst hat, wie sie mir Jahre später am selben Grab erzählte, diese Szene nie vergessen. Es war für sie der Moment, wie er in den antiken Schulen der Philosophie gepflegt wurde. Memento mori. Die abgekürzte Version des lateinischen Memento moriendum esse, bedenke, dass du sterblich bist. Seit langem in der Geschichte folgen darauf Fragen, die nach Antworten verlangen. Wohin geht der Mensch, der geht? Was kommt nach dem Tod? Was heißt es, gestorben zu sein? Wie fühlt sich das an? Ist Fühlen dann noch in irgendeiner Weise möglich? Ist das ewige Leben eine andere Art von Leben? Ein nachprüfbares Wissen zu diesen Dingen steht nicht zur Verfügung. Nur Annahmen sind möglich. Vielleicht ist es ja wirklich die Seele, die bleibt. Vielleicht ist das ewige Leben eine Art von Trance, ein traumartiger Zustand dieser Seele, ohne jedes Zeitempfinden, ein fluides Sein ohne räumliche Festlegung. Ein Dahinfließen ohne Unterscheidung, was real ist und was nicht. Ein bewusstloses Verwehen im Wind. Oder doch mit Bewusstsein? Mit einem für Lebende undenkbaren, höheren Bewusstsein, das irgendwie anders arbeitet als alles, was wir Menschen bisher kennen und sich vorstellen können? Hinweise darauf, wie es ist, nicht mehr da zu sein, könnten sich aus Nahtoderfahrungen ergeben, wie schon viele sie gemacht haben. Auch ich habe in meiner Jugendzeit so etwas erlebt. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich schwebte über meinem Körper und konnte die Situation von oben betrachten, leicht wie eine Feder, ein sehr angenehmer Zustand. Sich wieder ins normale Leben einzuschleusen war schwierig, geradezu widerwärtig. Es fühlte sich an, als müsste der Körper in einen engen Tunnel einfahren. Sollte die Energie des verstorbenen Menschen, seine Seele, letztlich in den Kosmos zurückkehren, dem sie entstammte, könnte das Leben nach dem Tod ein engelhaftes Schweben im All sein. Dichter könnten am ehesten eine Sprache dafür finden, wie Rainer Maria Rilke in seinen Duineser Elegien, erste Elegie, freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen. Die Frage nach einem ewigen Leben stellt sich denen, die mit dem Tod eines geliebten Menschen zurechtkommen müssen. Für den Verstorbenen heißt ewiges Leben zunächst einfach Nachwirkung. Jeder Mensch, der die körperliche, materielle Wirklichkeit verlässt und in eine andere, vermutlich energetische Dimension übergeht, hat etwas bewegt. Zum Leben gehört Wirksamkeit, die aber endet nicht mit dem gelebten Leben. In irgendeiner Weise wirkt jedes Leben nach, auch dort, wo die Nachwirkung verborgen bleibt. Mag das Ich verwischt werden, aber einige Atome und Moleküle haben sich anders bewegt, als sie sich ansonsten bewegt hätten. Jeder Atemzug hinterlässt eine Spur. Und was rein biochemisch kaum zu bestreiten ist, verhält sich wohl auch seelisch und geistig so. Manche nehmen an, dass Informationen in Energiequanten gespeichert bleiben, wenn die Hirnzellen beim Tod zerstört werden. Jedenfalls erweist sich etwas als unauslöschlich, auch wenn es sich nur um eine Winzigkeit handeln sollte. Nichts von dem, was durch diesen Menschen geprägt wurde, verschwindet jemals wieder. Es sei denn, in unbestimmter Zeit der Name, der für die Prägung steht, sowie die Erinnerung anderer, dass überhaupt eine Prägung stattgefunden hat. Vorstellbar ist aber auch eine Metamorphose, ein Übergang in eine andere Gestalt des Lebens, nicht etwa jenseitig, sondern diesseitig. Der Mensch könnte bei dieser Version des ewigen Lebens wieder mit den Elementen vermischt werden und in anderer Form daraus hervorgehen. Moleküle, Atome und Quanten können sich nicht in nichts auflösen. Also ergibt sich zumindest die Möglichkeit einer neuerlichen Zusammensetzung und eines Wiederauflebens. Vielleicht ist es eine Art von Wiedergeburt, aber in veränderter Gestalt. Eine identische Wiederkehr ist noch nie beobachtet worden. Ist es möglich, dass sogar die Toten selbst zur Wiedergeburt hindrängen? Sollte ihnen der jenseitige Zustand, der nie mehr endet, zu langweilig werden, könnten sie nach dem Abenteuer eines neuerlichen Aufenthalts im Diesseits suchen. Auch aus diesem Grund könnte sich das Leben immer von Neuem aus der Energie der Ewigkeit heraus reproduzieren, weil die Endlichkeit spannender ist. Die unbändige Freude am Leben, die kleine Kinder zeigen, die ja doch gerade eben erst aus der anderen Dimension eingetroffen sind, wäre so zu erklären. Beim Gegenstück zum Tod, bei Zeugung und Empfängnis, findet die Umwandlung von Energie in ein werdendes Wesen statt. Mit der Geburt kommt es ans Licht, ein magischer Moment wie der Tod, aber meist erfüllt von größter Freude. Sollte tatsächlich das Leben auf diese Weise immer wiederkehren, könnte auch säkular von einem ewigen Leben gesprochen werden. Zumindest ist es vorstellbar, dass aus dem Energiefeld heraus, das nach dem Tod von einem Menschen bleibt, eine Gestalt reinkarniert, also wieder zu Fleisch, caro, carnis im Lateinischen, wird. Ähnlich wie beim Erwachen aus einem Traum könnten im neu heranwachsenden Menschen bruchstückhafte Erinnerungen an ein frühes Leben wach werden. Viele kennen das Déjà-vu-Erlebnis, etwas schon einmal gesehen oder erlebt zu haben, aber nicht in diesem Leben. Erklärbar wäre auch die gelegentliche Empfindung, in dieser Wirklichkeit fremd zu sein, da die eigentliche Heimat ganz anderswo ist, nicht in der Bestimmtheit dieser Welt, sondern in einer anderen, vielleicht längst vergangenen, oder überhaupt in der Unbestimmtheit einer energetischen Dimension. Das sind nur Überlegungen. Erscheinen sie plausibel, können sie die Haltung zum Tod ändern. Als Übergang zu einem neuen Leben könnte er sogar bejahenswert erscheinen. Nicht alles wäre mit ihm zu Ende, nur das gelebte Leben in dieser Gestalt. Die mit dem Tod frei werdende Energie könnte früher oder später andere Formen des Lebens, andere Menschen, Wesen und Dinge durchpulsen und der Tote auf diese Weise weiterleben. Gut möglich also, dass er selbst es ist, der in etwas abgewandelter Gestalt in 100 oder 1000 Jahren wieder auflebt und dabei eine Welt vorfindet, die er in der Gegenwart selbst vorbereitet hat. Von wegen nach mir die Sintflut. Jede Gedankenlosigkeit des eigenen Verhaltens zu Lebzeiten könnte sich unter diesem Aspekt noch verhängnisvoll auswirken für mich selbst. Dieser Lesart zufolge manifestiert sich das Sein in einem immer neuen Dasein. Der personalen Sterblichkeit entspricht eine ontologische Unsterblichkeit. Noch dazu hinterlässt jeder etwas von sich in anderen und beeinflusst sie über das eigene Leben hinaus. Selbst wenn der Tod das Leben in Gestalt dieser Person beendet, lebt dieses etwas weiter in den Lebenden, trägt zu ihrem inneren Reichtum bei und erhält sich durch sie am Leben. Das kann soziale Unsterblichkeit genannt werden. Jede und jeder hat außerdem Teil an der gesamten Geschichte der Menschheit und der Welt, die nicht mit dem Einzelnen ihr Ende findet. Kein Mensch fällt mit seinem Tod aus der Geschichte heraus. Daraus ergibt sich eine historische Unsterblichkeit. Ebenso bleibt die irdische in die kosmische Natur eingebettet, wenn es stimmt, dass die Lebensenergie eines Ich über endlose Transformationsprozesse wieder in die kosmische Energie übergeht, die allem zugrunde liegt. Eine kosmische Unsterblichkeit. Einige Möglichkeiten sind also vorstellbar für ein ewiges Leben. Nicht auszuschließen ist überdies, dass eines Tages der Inhalt des Gehirns in eine Cloud hochgeladen werden kann, die ewig schwebt, solange jedenfalls die Stromversorgung gesichert ist. Das wäre dann eine digitale Unsterblichkeit. Einstweilen manifestiert sich die Energie über den Tod hinaus aber noch auf herkömmliche Weise in einer geistigen Unsterblichkeit. Eine unendliche Weite im Geistigen ist schon zu Lebzeiten erfahrbar. Über große Entfernungen des Raumes und der Zeit können Gedanken hinwegfliegen. In Gedanken bleibt auch die Verbundenheit mit dem geliebten Menschen, der gestorben ist, immer bestehen. Der Tod erscheint so gesehen nur als Verschwinden der äußeren Einkleidung der Gedanken. Die geistige Beziehung kann über den Tod hinaus im Gespräch mit den Toten weiter gepflegt werden. Kann es wirklich solche Gespräche geben? Zumindest kann man sich lebhaft vorstellen, wie sie verlaufen würden, wenn es sie gäbe. Womöglich in ähnlicher Weise wie im Sketch für zwei Personen von Laurie Wiley aus den 1930er Jahren, nach ersten Erfolgen in England in vielen Ländern zum Kult geworden seit den 1960er Jahren durch den Schauspieler Freddie Frinton als Butler James. Am Ende, auch des laufenden Jahres, wird die 90-jährige Miss Sophie, May Warden, auf allen TV-Kanälen in Dinner for One ihren Geburtstag mit ihren längst verstorbenen Freunden feiern. Ihren Butler treibt sie dazu an, dieses Setting komplett ernst zu nehmen, um ihr einen Gefallen zu tun. Just to please me. Zumindest als imaginäre Gesprächspartner sind die Toten eine Bereicherung für das Leben. Mit ihrem Blick von außen tragen sie zur Orientierung der Lebenden bei, die bereit sind, diesen Blick zu übernehmen. Dann ist plötzlich klar, was zu tun und zu lassen ist. Steckt vielleicht doch mehr dahinter? Sind sie reale Gesprächspartner? Es fehlt an Methoden, das zu bewahrheiten. Auszuschließen ist es aber auch nicht. Viele kennen außerdem das Gefühl, dieses Leben nicht selbst zu führen, sondern von irgendetwas oder jemandem geführt zu werden. Von wem oder was aber? Wenn nicht aus einer Dimension der Ewigkeit heraus, in der der Geist der Toten mit besserem Überblick über das Ganze beheimatet ist? Leider können die Toten auch eine Belastung fürs Leben darstellen. Sie können zu Quälgeistern werden, wenn sie mit den Lebenden noch eine Rechnung offen haben, die ewig nicht beglichen wird. Zur Belastung werden sie insbesondere in einer Kultur, die glaubt, dass die Toten tot sind und kein Gespräch mehr mit ihnen möglich ist, auch keine andere Art von Austausch. Alles, was noch zu sagen wäre, hätte zu Lebzeiten gesagt werden müssen, um nicht für immer in kosmischer Leere zu verhallen. Dann bleiben über den Tod hinaus ungeklärte Fragen offen. Was aber ungesagt und ungelebt bleibt, kann zu einer Last werden, die nicht aufhört, einen Menschen zu bedrücken. Es ist Sache jedes Einzelnen selbst, ein Gespräch mit den Toten für möglich zu halten. Ihm im alltäglichen Leben Ort und Zeit zu geben, empfahl im 17. Jahrhundert der spanische Theologe und Philosoph Balthasar Gracian. So halte ich selbst es jeden Tag, direkt nach dem Aufwachen. Leben die Toten auf diese Weise ewig weiter in den Lebenden? Ja, das scheint die natürlichste Sache der Welt zu sein. Vergesst mich nicht. Es muss Gründe dafür geben, dass Sterbenden diese Bitte oft so sehr am Herzen liegt. Jede Erinnerung an die Verstorbenen aktiviert eine Energie, mit der sie wieder unter den Lebenden zu weilen vermögen. Jedes Gespräch über den Tod hinaus lässt sie neu aufleben. Jeder gedankliche Austausch mit ihnen ist ein elektrischer Impuls, der die unterschiedlich gepolten Dimensionen überbrückt, stelle ich mir vor. Wäre es aber nicht viel wünschenswerter, wenn es keinen Tod mehr gäbe? So wäre das ewige Leben auf ganz andere Weise zu erreichen. Aber was wird geschehen, wenn die verjüngende Programmierung der Zellen um sich greift, an der Anti-Aging-Startups mit Biowissenschaftlern arbeiten? Transhumanisten, Überwinder des Menschlichen, nennen die entschiedensten Verfechter solcher Visionen sich selbst. Menschlichkeit ist für sie gleichbedeutend mit Gebrechlichkeit und Sterblichkeit. Trotz Nachbesserungen könnten zwar weiterhin Unfälle und tödliche Krankheiten das Leben beenden, aber die Visionäre wollen nicht ruhen, bis jede Endlichkeit eliminiert ist. Milliardenschwere Investoren sind begeistert, denn Traumrenditen sind zu erzielen. Wo das ewige Leben lockt, kennen Menschen kein Halten mehr. Fürs Erste könnte es gelingen, mit Senolytika diejenigen Zellen aus Organen und dem ganzen Körper zu entfernen, die beim Älterwerden vermehrt Entzündungen verursachen und damit den Alterungsprozess beschleunigen. Dann folgt die Rückprogrammierung von Körperzellen, eine Methode der Entwicklungsbiologie. Vielleicht sollten wir uns schon mal vorweg ein paar Gedanken zum ewigen Leben im Diesseits machen. Was wird aus dem Leben, wenn der Tod selbst sterben sollte? Spätestens dann könnte ein möglicher Sinn des Todes in den Blick kommen. Er könnte darin bestehen, den Wert des Lebens fühlbarer zu machen. Wertvoll erscheint Menschen nur, was begrenzt verfügbar ist, Gold beispielsweise. Die Begrenztheit des Lebens macht Stunden, Tage und Jahre zu Gold. Wären sie wie Kieselsteine in beliebiger Menge vorhanden, wäre ein gravierender Verfall ihres Werts zu befürchten. Das Leben, das nicht mehr endet, würde wertlos werden. Begrenzte Zeit ist so gesehen kein Mangel, sondern eine Notwendigkeit, um in diesem Rahmen Fülle erfahren zu können. Füllen lässt sich nur, was begrenzt ist. Das gilt auch für die Form des diesseitigen Lebens. Es ist so schön, weil es nicht ewig währt. Bis auf Weiteres bleibt es noch dabei. Vielleicht versöhnt uns das ein wenig mit dem Tod.
Wie ist ein ewiges Leben vorstellbar? Ein Versuch, weltlich zu verstehen, was religiös geglaubt wird. Sie hörten eine Sendung von Wilhelm Schmid. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Kirchen, Macht und Geld, wie die Finanznot endlich zu Reformen zwingt.
NDR Kultur.